Herzlich willkommen auf den kalifornischen Terrassen. Mein Name ist Erika Sander. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Heute eine Fortsetzung zum Thema Resilienz. Vielen Dank für eure Nachfragen nach dem ersten Resilienz-Podcast. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while?
Ja, Erika, das klingt so, als hätte ich dir eine Pistole auf den Brustkorb gedrückt. Aber ich freue mich, dass du da bist und die Tagesschau-Ansprache gemacht hast. Ich fand das echt gelungen. Also für das erste Mal fand ich das mega. Und ich blödel halt nur ein bisschen rum. Heute wird eine besondere Folge, nicht nur, weil tatsächlich wir das hier gemacht haben mit dem Einstieg, sondern wir haben uns ein paar neue Dinge überlegt. Weil ich weiß, mit dir kann man sowas machen, du bist offen für neue Ideen und hast auch für diese Folge heute, also im Grunde genommen geht es darum, ein Rezept zu teilen, um resilienter zu werden. Und du hast für diese Folge mehrere Sachen mitgebracht. Einmal ein Symbol für diese Folge und ein bisschen Kurt Krömer-Style habe ich dich eingeladen, hier was in diesem neuen Studio, für dieses neue Studio mitzubringen, was wir aufs Regal stellen können, was nicht so teuer ist, höchstens 5 Euro, und was du hier sozusagen für das Set mit beisteuern kannst. Und ich will erstmal wissen, was es ist, weil ich meine Geschenke gerne sofort auspacke.
Ja, also ich habe dir, ich habe ein bisschen nachgedacht. Ich fand deine Idee sehr schön, dass so ein bisschen zu überlegen, was könnte mit dem Thema vielleicht verbunden sein. Und Resilienz ist ja irgendwie ein großes Thema, ein komplexes Thema. Und ich bin so ein bisschen, habe so ein bisschen rumgesponnen im Hirn und habe gar nicht etwas gekauft, sondern etwas mitgebracht, was ich bereits hatte und was auch, glaube ich, gar nicht unbedingt so in einem materiellen Wert festzuhalten ist, weil es einen ganz hohen ideellen Wert hat. Und zwar habe ich dir, ich zeig dir das mal, oder vielleicht kannst du das auspacken.
Ja, klar.
Und ich lasse dich mal gerne raten, was du glaubst, was das ist, was ich dir da mitgebracht habe.
Also es ist auf jeden Fall klein. Es ist, ist das ein Stein?
Ja.
Oder ich glaube, ich habe es schon kaputt gemacht. da war noch so ein kleiner.
Das war aber, glaube ich, nur so ein bisschen, ja, genau.
Ah, okay. Ich hab's mal.
Aber du bist ja so auch technisch sehr versiert. Vielleicht siehst du, was für eine Art von Stein das sein könnte.
Also, ich ich war mal in einem früheren Leben Geologe. Also das sieht aus, tatsächlich, also ich habe eine Vermutung, was es ist, aber wenn das der Fall sein sollte, dann bin ich mega begeistert. Also, es sieht aus wie ein Stück von einer Mauer, sieht aus wie Beton mit so kleinen Steinchen und da, da drauf ist so Lack. Ne? Das weiß ich aus meiner legalen Graffiti-Zeit. Als ich meine Schaukel besprüht habe, als ich klein war. Und tatsächlich sehe ich da so was Silbernes, Blau, Grünes. Und ich habe als allererstes gedacht an diese kleinen Stücke von der Berliner Mauer.
Wow!
Und
es ist ein kleines Stück aus der Berliner Mauer. Ja, ist richtig.
Das ist.
Wow!
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Ja, es ist wirklich ein Stück von der Berliner Mauer. Genau.
So, als siehst du gar nicht aus.
Ja, das siehst du mal. Ja, in diesem Sinne, das ist der Punkt. Ich dachte,
warst du da? Also,
ich habe das jetzt mir nicht geholt, aber ich habe mir einige Steine besorgt damals. Und eben, weil es so ein großes historisches Ereignis war, ich war da in einem anderen Alter, als du damals warst. Warst du überhaupt in dem Alter? Warst du da schon? 89?
Ich war auch bei Jesus Geburt dabei. Also ich war da sehr alt. Nein, da lebte ich noch nicht. Nee, da.
Ja, siehst du? Und das fand ich, und das war einer der Aufhänger. Ich dachte, Mensch, das ist ja eigentlich ein Ding, dass bei uns in Deutschland so ein, also für mich nach wie vor auch, ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, als die Mauer wirklich, als die Menschen darüber geklettert sind, sie kaputt gemacht haben. Ich ich saß zu Tränen gerührt, fassungslos, und ich habe vor allem unheimlich viel Angst gehabt, weil ich dachte, oh Gott, werden die jetzt alle eingesperrt? Ich habe das im ersten Moment nicht verstanden, dass die wirklich über die Mauer gehen können. Und bis ich kapiert habe, nee, das, die werden nicht zurückgehalten. Und dann habe ich so an dich gedacht, dass wir es heute so sehen, und dachte, ja, Menschen deiner Generation wiederum, die für, die sind ja, du bist ja groß geworden, und Deutschland war nicht zweigeteilt. Ich habe das noch sehr mitbekommen, so war auch oft in der Ex-DDR, weil ich Verwandte dort auch hatte. Und ich weiß, kenne auch noch so dieses Gefühl, dass ich es als unvorstellbar, wenngleich natürlich, das war die große Hoffnung, aber unvorstellbar empfunden habe, dass diese Mauer irgendwann einbricht. Das habe ich also lange für, also es war einfach, wie es war, und es schien mir unvorstellbar. Und dass dann aber dieses Ereignis trotzdem stattfand, und also das hat mich einmal wahnsinnig bewegt, heute noch, wenn ich diese Steine sehe. Und das andere ist auch, dass ich dachte, ja, und das ist auch ein Teil unserer Geschichte, in der Menschen eine unglaubliche Widerstandskraft bewiesen haben. Nämlich das, denke ich manchmal so, ich war damals nicht in der Ex-DDR, aber ich habe mich manchmal schon gefragt in diesen Montagsdemonstrationen, wie müssen sich die Menschen gefühlt haben, so in den Anfängen auch, wissend, dass sie beobachtet werden und dass sie auch, also ja, dass sie auch verhört werden zu dem, was sie da machen und so weiter. Also das ist ja, heute sieht sich das manchmal so easy aus, ne? Weil wir das kennen, dass es selbst, dass man selbstverständlich demonstrieren kann, zum Beispiel, ne? Diese Freiheit hat. Und wir wissen gerade jetzt im Augenblick auch, weil auch viele Menschen auf die Straße gehen wieder. Und das finde ich sehr gut, dass sie ihre Meinung äußern und dass sie auch davon Gebrauch machen, von dem Recht der Meinungsäußerung und auch von dem Privileg dieser Freiheit, die nicht überall besteht. Und diese Widerstandskraft, die Menschen bewiesen haben damals, also das verbinde ich mit Resilienz, und auch die Kraft, das hat ja viel mit einer mentalen Kraft auch, dass sie wirklich daran geglaubt haben, obwohl es am Anfang bestimmt überhaupt nicht nach Erfolg aussah, dass sie trotzdem eine Chance haben und dass sie es trotzdem machen, weil es Sinn macht. Und dann ja auch letzten Endes mit dem Erfolg belohnt worden sind, zumindest was den Mauerfall anbelangt. So, das ist etwas, was mich immer wieder zutiefst beeindruckt und bewegt. Deswegen heute für deine Sammlung der erste Grundstein, Baustein, ne? Wer weiß, was da sonst noch so kommt. Und ja, ein bisschen historisches Ereignis in diesem Raum.
Wow. Ich bin echt sprachlos. Ich habe mir das als Serie vorgestellt, aber ich glaube, die anderen können einpacken. Das ist ein Wahnsinn. Und vor allem, ich kenne das ja tatsächlich nur aus dem Fernsehen, aus den Dokumentationen, und man kann das ja nur zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Aber das jetzt so in der Hand zu halten, also, das, also als ich die Hypothese hatte, ich mir so, wow, das wiegt schwer. Na, weil ich mir all das dachte, was Menschen tatsächlich durchmachen müssen oder mussten, in einigen Teilen dieser Welt immer noch durchmachen müssen. Und das alles wird durch so ein Symbol plötzlich fühlbarer. Und ja, du hast absolut recht, es ist ein Symbol für Freiheit und für Resilienz. Und das bekommt auf jeden Fall einen besonderen Platz. Ich überlege mir nochmal was, aber für diese Podcast-Folge stelle ich das auf mein Glas und gehe mal das Risiko ein, zu verdursten. aber das ist nur ein kleines Opfer im Vergleich zu dem, was dahinter steckt. Ja, gut. Das ist auch das Symbol für heute. Mhm. Und du hast gesagt, es geht um Resilienz. Wir hatten ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie man solchen schweren Situationen begegnen kann. Und du hast aus deiner eigenen Erfahrung gesprochen im Ahrtal. Du hast da gelebt, als es passiert ist. Du hast es wirklich sehr bewegend auch erzählt. Also das nimmt einen mit. Was könnte man daraus ziehen und wie könnte man sich Resilienz antrainieren, war ja so eine offene Frage, die noch am Ende so ein bisschen mitschwang. Und das liefern wir heute nach. Und mich würde interessieren, gibt es denn überhaupt ein Rezept? Kann man wirklich sagen, die und die Zutaten und dann habe ich meine Resilienz.
Meine tolle Frage. Genau, ich habe ja so ein bisschen den Titel genommen tatsächlich. Ich backe meine Resilienz. Das ist genau die Gratwanderung. Also es gibt, weil ja Resilienz in aller Munde ist, ziemlich inflationär verwendet wird im Moment auch, weil wir einfach hochbelastet sind und auch in einer sehr komplexen Weise immer wieder herausgefordert werden. Das ist naheliegend, dass wir uns dann Gedanken machen darüber, wie können wir unsere Widerstandskräfte oder auch wie können ganze Systeme ihre Widerstandskraft stärken. Macht ganz viel Sinn. Gleichzeitig birgt so die Gefahr, dass so ein bisschen Rezepte verteilt werden nach dem Motto, mach mal A, B, C und dann bist du resilient. Und dann machen die Menschen A, B, C oder versuchen oder denken, sie machen A, B, C und jetzt klappt das nicht. Und dann denken sie entweder, der erste Gedanke, habe ich was falsch gemacht oder jemand anderes sagt, da hast du A, B, C falsch gemacht, hättest vielleicht noch D, E machen müssen oder irgendwas. Und was aber oft dann dabei rauskommt, ist, dass nicht nur Menschen denken, sie machen vielleicht etwas falsch, irgendwie haben sie was mehr oder weniger bedacht, was wichtiger, weniger wichtiger gewesen wäre, sondern manchmal führt es dazu, dass sie selber denken, ich bin falsch. Mhm. Ich habe versagt. Und mir ist das neulich nochmal so aufgefallen, also so diese Idee, kann ich mir eine Resilienz backen? Als ich einen Post gelesen hatte auf LinkedIn, bei dem eine Organisation, die sich mit Migration, Migrationsgeschichte und auch der aktuellen Situation vieler Migranten beschäftigt hat, die so geschrieben hat, so dieser Anspruch auf Resilienz und dieses Bemühen um Zuversicht, Optimismus und auch Widerstandsfähigkeit und vor allem in diesem Fall auch Wehrhaftigkeit, dass der ein Stück weit dazu geführt hat, dass Menschen das alles gemacht haben, aber inzwischen merken, sie sind sehr erschöpft. Und jetzt die Gefahr besteht, wenn man sagt, ja hey, da musst du aufstehen, ne, wehrhaft sein, optimistisch, zuversichtlich, kämpferisch und so weiter und so fort, aber die Kraft ist nicht mehr da, dann ist das zynisch. Und dann wird so die Idee von Resilienzförderung kippt in so einen Optimierungswahn, der dazu führt, dass Menschen erschöpft sind, dass sie sich auch alleingelassen fühlen und dass sie sich vor allem nicht gewürdigt fühlen in dem tatsächlich empfundenen Leid und der Belastung. Und das ist so die Gratwanderung. Auf der einen Seite gibt es tolle Rezepte. Also ich finde, ich glaube wirklich, dass an denen was dran ist. Das ist das Gute. Da möchte ich heute ein Rezept sozusagen vorstellen. Und die Quadratur des Kreises besteht so ein bisschen darin, es nicht zu platt werden zu lassen, im Sinne einer Linearität schon fast. Also mach 1, 2, 3 und dann bist du resilient. Das genau haut nicht hin und das wird auch all den Menschen nicht gerecht, die in tatsächlich hochbelasteten Situationen sind. Und dann käme da am Ende jemand mit so einem Kochrezept oder Backrezept um die Ecke. Das ist ja immer der Zusammenhang. Also Resilienz ist nur dann ein Kriterium oder ein Thema, wenn Menschen hochbelastet sind. Sind sie es nicht und bewerkstelligen Alltagsstresse in, ja, sagen wir mal, guter Weise, das ist ja auch eine tolle Sache, kann auch nicht jeder, dann sind sie kompetent. Ob sie resilient sind, wissen wir ja erst, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist. Und wenn der Mensch es dann immer noch schafft, seine Widerstandskräfte zu stärken oder relativ schnell wieder zu einem recht hohen Funktionsniveau zurückzufinden, dann ist er resilient gewesen.
Wow, okay. Das heißt, das, was du uns mitgebracht hast, ist etwas, was man gerne ausprobieren kann, weil es durchaus Faktoren gibt, die Resilienz fördern und die man auch tatsächlich anwenden kann, die man lernen kann, die man trainieren kann. Nur sollte man auch gleichzeitig vorsichtig sein mit der Erwartung, die man an diese Sachen hat. Also gehe ich davon aus, dass ich, wenn ich die Dinge meister, die einzelnen Aspekte, dass ich ein Anrecht darauf habe, erstens die Resilienz zu haben. Und zweitens, dass ich auch ganz genau schon weiß in meiner speziellen Situation, wie es eigentlich echt wirklich richtig ist. Und jetzt muss ich das nur noch machen. Was mir noch nicht ganz klar ist, bevor wir da jetzt tatsächlich nochmal einsteigen und die Dinge lernen, die du uns mitgebracht hast, wäre es für mich hilfreich zu wissen, wie soll ich denn damit von vornherein umgehen? Also wenn das Dinge sind, die man lernen kann und die führen zu etwas, ja, Linearität, dann nehme ich sie auch schon beim Lernen so wahr und ich mache mir meine Gedanken dabei. Also wenn du mir den ersten Faktor nennen wirst, dann denke ich mir so, ja gut, so und wenn, dann mache ich das. Und dann entsteht ja schon die Erwartungshaltung. Also wie sollte ich oder die anderen, wie sollten wir damit umgehen von vornherein, damit eben nicht diese Zwickmühle entsteht?
Also hilfreich, denke ich, ist schon zu wissen, dass es, ich will da auch eher lieber von Wirkfaktoren sprechen, dass es Wirkprinzipien und Faktoren gibt, die, wenn sie Berücksichtigung finden, bei vielen Menschen, bestimmt nicht bei 100% allen Menschen, zu einer Stärkung der Resilienz führen könnten. So. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass ich den ersten, den zweiten, den dritten Faktor, also wie so eine Reihenfolge, berücksichtigen kann und dann fährt der Zug ganz, also der Resilienzzug ganz zielsicher los, sondern es könnte sein, je nachdem, wie Menschen einfach auch, wie sie strukturiert sind und aber auch wie die Beschaffenheit der Krise ist und auch wie das die Umgebung ist, oder die Umgebungsfaktoren, dass bestimmte Wirkprinzipien für bestimmte Menschen von viel größerer Bedeutung sind und vielleicht die anderen weniger bedeutsam sind. Und das ist so dabei wichtig zu berücksichtigen.
Ah, okay, gut. Dann sag mir, ob das noch in Ordnung ist. Ich bringe noch eine weitere Metapher ein. Also das Backen bedeutet für mich, ich habe ein Rezept, ich habe Zutaten, die muss ich auf eine gewisse Art und Weise zu einem gewissen Zeitpunkt dem Gericht beiführen, damit am Ende etwas wird. Also im Grunde genommen linear. So, jetzt kam mir die Idee, bin in deiner Metapher geblieben. So, okay, was ist, wenn es nicht Zutaten sind, sondern direkt schon Gerichte? Und dass man diese Gerichte wie auf einem Buffet hat und an einem Tag geht man hin und hat Lust auf das ein oder andere oder braucht vielleicht das ein oder andere, weil der Körper signalisiert, du solltest mehr hier davon essen. Unser Körper ist ja dahingehend ziemlich schlau. Aber es muss nicht sein. Also es muss nicht erstmal A sein und dann B, sondern ich darf mich wirklich bedienen, was ich gerade auch brauche, worauf ich gerade auch Lust habe, aber es steht mir zur Verfügung.
Ja, das ist ein schönes Bild, weil es auch beinhalten könnte, dass man manchmal erstmal, wenn man so richtig hungrig ist, zum Beispiel an einem Buffet, dass es manchmal Sinn macht, erstmal das zu essen, was erstmal sättigt, oder das zu essen, was umgekehrt den Gaumen schön vorbereitet für das, was vielleicht danach kommt. Das heißt, ich kann selber für mich entscheiden, was brauche ich im Hinblick darauf, dass es noch mehr gibt. Ja. Genau, und das beinhaltet auch, dass wenn ich nämlich immer mal wieder zu dem Buffet gehe, ich vielleicht merke, ich habe vorhin zwar schon davon genommen, aber ich merke, mir täte es gut, das nochmal zu machen. Das heißt, ich brauche mich nicht zu verpflichten, das muss jetzt genug gewesen sein. Das Bild gefällt mir. Ja.
Dann bringe ich dir noch eins, weißt du, woran mich das erinnert hat. Meine Eltern kommen aus Polen und wir feiern auch Weihnachten auf polnische traditionelle Art und Weise. Und da gibt es sehr viele Gerichte und so weiter und so fort. Und dann gibt es immer Suppe als ersten Gang und so. Und dann noch die weiteren Gänge. Und die Suppe hat mir richtig gut geschmeckt. Das ist so mit Croutons, also mit so Brotstückchen. Und manche Sachen haben mir einfach nicht geschmeckt. Und ich wollte dann stattdessen immer noch mal einen Nachschlag haben, als ich klein war, vor einem Jahr. Und
vor einem Jahr, okay.
Und im Grunde genommen, also es gibt etwas, was eine Grundsättigung gibt. Und ich darf davon auch gerne mehr haben. Mhm. Es darf aber auch komplett was anderes sein. Ich habe die Freiheit zu wählen, was auch immer ich gerade in diesem Moment für richtig empfinde, was ich auch gerade brauche. Und das, was ich auswähle, ist richtig an sich. So? Mhm.
Ja.
Also es gibt keine falsche Entscheidung. Es gibt nur die Entscheidung, die passend zu der Situation ist, in der man gerade ist.
Richtig.
Und nur man selber kennt diese Situation. Niemand sonst kann das fühlen, das sehen, das erleben, was man selber erlebt.
Genau. Genau, das gefällt mir gut als Bild und auch als eine Haltung, die nicht nur hilfreich wäre für Betroffene, sondern auch für Berater und Beraterinnen. Das ist so eine andere Perspektive, nämlich bei diesen Rezepten, die es so gibt, dass manchmal, also das habe ich zumindest so von Betroffenen schon mal so gehört.
Betroffenen Beratern?
Nee, noch nicht,
diese
das kann
Techniken
ja noch kommen.
Mache ich fertig.
Genau, immer muss ich an irgendwas denken und ach Gott, der Zeitpunkt, wann ist der richtige und so weiter. Ja, du, das, vielleicht kommt das noch. Nee, aber von Betroffenen, die so das Gefühl hatten, sie werden so gedrängt dazu. Ah. Das wird gleich deutlich, wenn ich, wenn wir mal über
wenn
diese Wirkfaktoren, wenn wir über die Wirkfaktoren konkret sprechen. Und da wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass eben, ja, also so von wegen so der Nichtwissenheit, ne, was wir so in der im systemischen Ansatz ja gerne haben und auch Auftragsklärung und so weiter, das nicht mehr so ganz im Blick war für den Berater oder die Beraterin, sondern vielleicht wahrscheinlich, ich vermute mal einfach aus dem wirklich auch aus aufrichtigen Bedürfnis, dass es dem anderen besser gehen kann, dass der Halt findet, Stabilität wiederfindet und so weiter, dann so ein bisschen zu sehr davon überzeugt waren, dass jetzt Schritt X genau der richtige ist. Und das hat dann manchmal zu einer kleinen Verstörung geführt und manchmal auch tatsächlich zu einem Versagenserleben eben, wenn das nämlich irgendwie nicht so gepasst hat und nicht so umsetzbar war. Und dann, das war mein Eindruck, Menschen, wenn sie schon eh hochbelastet sind und so ein Stück instabil sind, die Gefahr da ist, dass sie das schnell als persönliches Versagen, also sich selbst zuschreiben, das liegt an mir, dass das jetzt nicht so gelungen ist. Die Beraterin, der Berater haben sich ja was dabei gedacht, ne? Dass sie,
das sind doch die Experten.
Genau.
Na, die haben es doch gelernt, die haben doch andere und das funktioniert ja.
Genau.
Sonst wäre ich ja nicht hier. Ich glaube daran, aber bei mir funktioniert es nicht.
Genau.
Und das muss an mir liegen.
Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist so ein bisschen diese Gratwanderung. Und dann wären mehr als nur eine Sache schiefgelaufen. Also einmal das Versagenserleben können die Menschen in dem Moment beim besten Willen nicht gebrauchen, was sowieso häufig mit Krisenzeiten einhergeht, dass Menschen so das Gefühl haben, sie haben irgendwas nicht genug gemacht oder vielleicht mitverursacht oder. Das andere aber ist, dass es auch zu einer, vielleicht so eine Art Vertrauensverlust gegenüber Unterstützungssystemen bedeuten kann. Wenn ich nämlich Unterstützung einfordere bei einem Berater und Beraterin und ich habe am Ende aber gehe ich mit einem Versagenserleben raus oder weiter, dann wird mich das wahrscheinlich eher hemmen, mich erneut an ein Unterstützungssystem zu wenden. Also da ist so ein bisschen, deswegen finde ich das schon wichtig als Berater und Beraterin Sicht, sich damit zu beschäftigen, auch was für Wirkfaktoren gibt es da, aber wie kann ich die gleichzeitig oder dieses Wissen darum in der Beratungssituation nutzen, ohne überstülpend zu sein. Ich meine, Systemiker würden jetzt sagen, ja, sind wir ja sowieso nie, ist ja egal, um welches Thema es geht, stimme ich voll zu. Trotzdem ist meine Erfahrung, dass gerade, also weil Krisensituationen, die haben hohes Stresserleben, hohes Belastungserleben. Und das überträgt sich manchmal auch ein bisschen auf Berater und Beraterinnen und setzt auch die manchmal so ein bisschen vielleicht unter Druck. Mann, ich muss jetzt hier ganz schnell irgendwie helfen. Jetzt mache ich mal eben, wo ist denn die Backanleitung? Oh ja, klar. Jetzt machen wir mal eben Rezept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen Sie mal so. Gehen Sie raus und dann sind Sie am richtigen Tisch, um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, mit den richtigen Gerichten. Und das ist so etwas, wofür ich so ein bisschen sensibilisieren möchte, jetzt gerade an dieser Stelle.
Ich will nur mal kurz sagen, ich finde es immer sehr amüsant, wir Systemiker, wir machen das nie. Also ja, war das jetzt nicht eine dieser absoluten Aussagen, dieser Direktheit, dieses Wissens und dieser absoluten Wahrheit. Finde ich immer sehr amüsant.
Ja. Da hast du
aber
recht.
Aber Spaß beiseite, also worum es geht, ist tatsächlich dem auch mit einer gewissen, also diese Situation mit einer gewissen, mit einem gewissen Respekt auch entgegenzutreten.
Genau.
Und besonders, wenn es gerade auch für das Klientensystem eine schwierige emotionale Situation ist, mit mehr Bedachtheit Angebote zu machen. Vielleicht verzichtet man im ersten Gedanken auf in der ersten Runde auf seinen Gedanken, den verliert man ja nicht. Den kann man sich ja auch aufschreiben, aber erstmal lässt man den Raum da. Und wenn man dann wirklich überzeugt ist, wenn man das so häufig gesehen hat, in bestimmten Therapieformen gibt es ja tatsächlich Sachen, die helfen können, kann man es ja trotzdem noch vorsichtig anbringen, aber sich dessen bewusst zu sein, das, was wir sagen, hat eine Wirkung. Mhm. Und die sollten wir auch mit dem nötigen Respekt begegnen und vor allem auch dem Respekt dem Klientensystem gegenüber.
Genau. Und eben beratend bleiben und nicht fachberatend werden, aber als Berater und Beraterin das Wissen trotzdem zu nutzen. Ja. Ja, danke, das ist toll formuliert.
Ja, ich danke dir, das war dein Punkt. Ich habe es einfach nur zusammengefasst. Habe ich in meiner Weiterbildung gelernt. Wollt's mal ausprobieren.
Toll, gut, funktioniert.
Und wie wirkt es?
Sehr gut, sehr gut.
Wunderbar. Wirkt auch gut auf mich wieder zurück als Bestätigung.
Ja.
Das nächste Mal mache ich es nochmal.
Ja.
Diesmal selbstbewusster und von der Wahrheit ergriffen, dass das gut ist.
Super.
Nein, kommen wir jetzt endlich zu den Faktoren. Ich lenke zu sehr ab. Also, was hast du uns mitgebracht?
Genau, ich würde heute gerne, es gibt ja verschiedene Modelle, ich will heute eines vorstellen, das wiederum jetzt was anderes ist als diese fünf Wirkprinzipien. Das war ja auch nicht ein Modell, sondern Studienergebnisse. Und heute geht es wirklich um ein Modell, das die Jutta Heller sehr bekannt gemacht hat in Deutschland. Also eigentlich vor allem sie hat das so die sieben Schlüssel der Resilienz genannt und also auch für mehr innere Stärke. Man muss allerdings sagen, dass die Julia Heller, also dass die Faktoren, Jutta Heller, was sie da publiziert hat, sie hat im Grunde genommen die gleichen Faktoren beschrieben oder beschreibt die gleichen Faktoren, die die Micheline Rampe schon einige Zeit vorher auch beschrieben hatte. Gibt sprachlich so einen Unterschied, aber im Grunde genommen nehmen die sich nichts. Die Rampe hatte das den R Faktor genannt und die sieben Säulen innerer Stärke. Gut, es nimmt sich am Ende nichts. Ich will nur darauf hinweisen, dass es oft ausschließlich mit der Frau Heller in Verbindung gebracht wird, aber dass es da eine andere Autorin auch gab. Und was die beiden beschreiben, und das finde ich, kriegt auch die Frau Heller und auch die Rampe sehr gut hin, dass sie eben so diese Gratwanderung Respekt für den Menschen und aber auch so ein Stück weit, also so eine Wachsamkeit, vielleicht sogar Respektlosigkeit vor der Idee im Sinne von eben jetzt nicht zu schnell in sowas praktisch quadratisch gut reinkommen. Gleichzeitig bietet die Heller, man kann es auch übers Internet, sich so einen kleinen, ist eigentlich ganz gut gemacht, einfach so ein paar Fragen, die man so beantworten kann und wo man so ein bisschen so für sich eine Einschätzung kriegt, welcher dieser Faktoren, die sie beschreibt, wie die Rampe auch, sind vielleicht für mich sind sehr zugänglich, die sind schon sehr gestärkt und welche könnten vielleicht noch so etwas Stärkung brauchen, so unter diesem Aspekt von diesem Modell und den Faktoren. Und insofern sind beide Bücher, kann ich auch empfehlen, weil sie eben sehr praxisnah sind. Und ich finde, diesen Balanceakt ganz gut hinkriegen zwischen dieser Ernstnahme vor der Thematik und dem Menschen, aber auch so ein bisschen so einer Würdigung der Situation und nicht so einer Reduktion auf sowas Plattes. Mach mal einfach so und so und dann ist alles gut. Und über diese Wirkfaktoren will ich sprechen und ich will, wenn wir noch die Zeit haben, hinterher, ich habe dieses Modell, weil ich, in mir wohnt eine tiefe Skepsis, muss ich jetzt gestehen, gegenüber Modellen. Vielleicht, weil ich so befürchte, die könnten so ein bisschen einengend sein oder die lassen irgendwelche Aspekte natürlich logischerweise auch außer Acht, weil sie sich eben auf irgendwas Bestimmtes fokussieren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich witter da immer so ein bisschen so, na, ist es nicht am Ende doch platt? Und ich habe dieses Modell und diese sieben Wirkfaktoren tatsächlich einmal in der Praxis erprobt und festgestellt, ja, funktioniert. wenn man bestimmte Dinge eben vielleicht berücksichtigt. Also da kann ich nochmal einen kleinen Praxisbeispiel vielleicht am Ende mal erwähnen.
Dann zwei Dinge. Erstens, wir werden die Bücher in die Beschreibung packen. Mhm. Dann kann man sich selber nochmal ein Bild machen. Und zweitens, ich habe für mich zwei Sätze gefunden, die dieses Dilemma von Technik und Haltung ein wenig aufweichen. ich habe es jetzt neulich ausgetestet und es scheint auch eine Wirkung zu haben auf andere, zumindest wurde es mir so gespiegelt. Und ich glaube, wenn wir das jetzt kurz hier abhaken, können wir uns wirklich einer Technik und einem Modell richtig engagiert mit allem Herzen widmen. Ich habe mir mal überlegt, auf dem Weg ins Büro tatsächlich, wie könnte man das wirklich so greifbar machen? Und dann kam ich auf die Idee, es mit etwas anderem zu vergleichen. Also einem systemischen Berater steht die Technik oder das Modell genauso gut wie der Anzug einem Gentleman. Aber es ist die Haltung, die ihn definiert. So, also schauen wir mal, was du uns heute für einen Anzug gebracht hast.
Genau. Also bei diesen sieben Wirkfaktoren ist tatsächlich ein klein bisschen so eine Idee, dass es sein könnte, dass es einen Wirkfaktor gibt, der in der anfänglichen Krisenbewältigung mehr Bedeutung hat oder eine Voraussetzung dafür ist, zu einem weiteren oder der Entfaltung eines weiteren zu finden. Die Idee ist, wenn ich mit diesen Wirkfaktoren arbeite, entweder vorhandene Resilienzkräfte zu erhalten oder nochmal zu stärken oder neu aufzubauen.
Zu reaktivieren sozusagen.
Genau.
Ja, okay.
Und allen voran steht tatsächlich, das ist so ein erster wichtiger Schritt, die Akzeptanz. Akzeptanz ist ja so ein Wort, ich finde, ein Begriff, der sich sehr, sehr leicht aussprechen lässt. Vor allem immer dann, wenn man nicht selbst betroffen ist. Also ich höre das manchmal so von Menschen, dass sie sagen, jemand erzählt über was, was ihn unheimlich umtreibt, was irgendwie schwer ist, irgendwie anzunehmen, als dass es so ist, wie es ist. Und jemand anderes sagt, ach Mensch, muss halt alles akzeptieren und dann fällt es dir auch wieder leichter, so damit umzugehen.
Ja, so ein Bullshit.
Aber genau das ist ja die harte Arbeit mit der Akzeptanz.
Einfach,
und
ja.
Wenn wir jetzt uns klar machen, dass Resilienz etwas mit Krisensituationen zu tun hat, hochgradig belastenden Situationen zu tun hat, dann kann man sich ja vorstellen, was es bedeutet, zu versuchen oder bedeuten kann, zu versuchen, den mit der Krise verbundenen Missstand, oft geht es ja auch um Verlusterfahrungen, sei das auf materieller Seite, Umgebungsfaktoren, Menschen, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Ressourcen, also da geht es um Verlusterleben. Und das hatten wir ja schon das letzte Mal, dass Krise in der Regel eben auch immer einen psychosozialen Aspekt hat. Das heißt, von Krisen ist eigentlich selten ein Individuum betroffen, sondern irgendwie auch das Umfeld. Und diese Komplexität auch, da hängen ja nochmal andere Menschen und Themen und Situationen dran, akzeptieren zu lernen, setzt ja auch voraus, ich setze mich damit auseinander, überhaupt mal wahrzunehmen, es ist wirklich, wie es ist. Viele Menschen haben ja am Anfang von Krisensituationen noch so, wenn die so erstmal so einen Schock, sollte es einen Schock gegeben haben, dann kommt manchmal ja hinterher so ein bisschen wie so eine Pendelbewegung, dass Menschen ganz viel darüber nachdenken, was passiert ist, und dann kippt das in eher sowas Dissoziatives, dass sie eher vermeiden, darüber nachzudenken,
das
sich auch Glauben
passiert.
Machen.
Nein, das ist
gar nicht passiert. ich habe mir das irgendwie, ich bin ja. irgendwie, ich bild mir hier was ein, genau.
Ja, oder sie kommt zurück.
Genau.
Ja, so bei einer Trennung oder sowas. Ja. Art, ja.
Und dann kippt das immer, schwankt das so ein bisschen. So, man nennt das so einen phasischen, biphasischen Verlauf. Und genau dieser Verlauf ist ganz wichtig, um schrittweise zu begreifen, dass passiert ist, was passiert war. Und auch zu begreifen oder eine Vorstellung davon zu entwickeln, was für Auswirkungen das hat für mich, für meine Situation, für meine Zukunft, für die Umgebung, für Mitmenschen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt all das berücksichtigt und jetzt auf Akzeptanz guckt, dann ist Akzeptanz ein unter Umständen ziemlich schmerzlicher Prozess, weil ich im Zuge des Akzeptierens den Dingen auch ins Gesicht schauen muss, mit all dem an Emotionen auch, was das mit sich bringt, um auch die Unveränderbarkeit der Sache, der Tatsache, der Situation zu begegnen, als innere Haltung auch, um dann im nächsten Schritt das so geschehen sein, plus die damit verbundenen Auswirkungen annehmen zu können, als ein in meinem Leben stattgefundenen Ereignis. Unwiderruflich und nicht ungeschehen machend.
Das heißt, du lässt etwas gehen. Also du verabschiedest dich von etwas, was nicht wiederkommt. Man könnte auch sagen, es stirbt. Also es kommt nicht wieder. Das
ja.
bedeutet, also diesen Zustand zu erlangen, ich weiß, es kommt nicht wieder, das ist dann der Zustand der Akzeptanz, was auch immer das ist, ob es dann, wie ich gerade eben reingeworfen habe, der Ex-Partner ist oder eben die Person, die verstorben ist oder auch einfach nur eine Idee. Also sagen, ich akzeptiere eine Situation nicht, bedeutet ja, ich sehe eine Zukunft, die ganz anders sein kann.
Mhm.
Ja, also man sieht es ja auch in den aktuellen Geschehnissen auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die akzeptieren das nicht, dass etwas über sie gebrochen ist und ihr ganzes Leben verändert, sondern die gehen hin und sagen so, nee, das akzeptieren wir so nicht, wir machen was. Und darin ist ja erstmal was Gutes.
Ja, Moment, und, da ja? möchte ich aber einhaken, weil die Akzeptanz, das ist toll, dass du das gerade sagst, möchte ich schon nochmal differenzieren zu hinnehmen. Weil etwas hinnehmen, da unterwerfe ich mich. Also da bin ich, das ist auch vielleicht eher mit einer passiveren inneren Haltung verbunden. Dann nehme ich etwas hin, ja, ist nicht veränderbar, muss ich irgendwie mit leben. Akzeptanz meint schon eine wirklich aktive Haltung. Und die Akzeptanz könnte dazu führen, dass weil ich es ein Stück weit annehme, dass bestimmte Umstände jetzt sind, wie sie sind, genau das mich dazu befähigt auch, in einer kritischen Haltung damit weiterzugehen. Das bedeutet also nicht, dass ich etwas hinnehme, sondern dass ich akzeptiere, dass ich etwas Bestimmtes vielleicht nicht beeinflussen kann. Dass das so ist, wie es ist. Das muss mich aber nicht davon abhalten, aktiv mit bestimmten anderen Aspekten, die an dieser Situation ranhängen praktisch, umzugehen. Also das ist ja immer so die Frage, kann ich meine Haltung zu etwas verändern oder kann ich an der Sache etwas verändern? In Krisensituationen kann es ein Stück weit um beides gehen.
Also mir wird eine Sache deutlich, was für ein Heldenakt dieser Prozess eigentlich ist.
Definitiv.
Also je nachdem natürlich, was man auch gerade durchlebt. Doch im Endeffekt ist ja das persönliche Leben, also so unabhängig davon, was andere beurteilen würden, was jetzt eine schwierige Situation ist, aber im inneren Leben ist es eine schwierige Situation. Und sich von dieser Hoffnung, die man eigentlich hat, ein bisschen zu trennen und sie gehen zu lassen, weil das etwas ist, was wahrscheinlich nicht stattfindet oder definitiv nicht stattfindet, das zu akzeptieren, diesen Schmerz, diesen Trennungsprozess, das ist wirklich mehr als ein einfacher Prozess, akzeptiere deine Situation. Das ist wirklich Also das kann man wertschätzen und das kann man anerkennen, wenn das einer Person gelingt.
Ja.
Jetzt habe ich eine Frage zur Akzeptanz. Ist es eine Sache, die man tatsächlich aktiv machen kann, oder ist es eine Sache, die kommen muss mit Zeit? Denn ich würde sagen, okay, gut, dann muss ich halt akzeptieren. Ich weiß, das ist das Ziel. Jetzt versuche ich, wie auch immer, das zu akzeptieren. Also es fällt einem leicht, da genau reinzurutschen in das, okay, das ist der erste Schritt, der muss da sein, damit es irgendwann mal besser wird. Und wenn ich es nicht hinbekomme im ersten Schritt, dann habe ich es noch nicht geschafft. Dann liegt es vielleicht wieder an mir. Also ist es etwas, wo man sagen könnte, sowas kommt automatisch? Ist es etwas, was mit Zeit kommt? Oder ist es tatsächlich etwas, was wir begünstigen können?
Also du hast recht, Akzeptanz ist ein Prozess und nicht ein Augenblick oder ein Beschluss. Also ich beschließe jetzt, ich akzeptiere das jetzt. Obwohl manchmal Bundestag Menschen das sagen.
Das in der Thema beschlossen.
Ich verordne mir das jetzt so. Und aber das ist vielleicht auch manchmal, hat das auch so wie so ein Wake-up-Call. Also ich möchte jetzt damit auch versuchen, vielleicht mich nicht mehr in irgendwelche Schleifen hineinzubegeben oder Ähnliches. Also so Gedankenschleifen oder so Gefühlsschleifen. Aber tatsächlich, also wenn man jetzt Menschen fragt, woran hast du denn gemerkt, dass du eine akzeptante Haltung entwickelt hast, dann hätten wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten. Und wenn wir fragen, wie würde jemand vielleicht so dieses Zeitkriterium beurteilen, wie lange das gedauert hat, oder wie oft vielleicht der Eindruck war, jetzt habe ich eine akzeptante Haltung gefunden und dann passierte irgendwas und das Gefühl war, da ist noch viel, viel zu tun für mich. Und da kämen wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Aber Akzeptanz ist ein Prozess, der mich immer wieder herausfordert und wo ich auch immer wieder in der Betrachtung, dem Wiedererleben, dem an etwas Denken, also eben die Situation, herausgefordert sein werde und vielleicht auch neue Facetten entdecken werde, die mich noch etwas herausfordern im Hinblick auf Akzeptanz. Also so, dass es auch sein kann, dass Menschen das Gefühl haben, nach einer gewissen Zeit den Aspekt oder das Thema, das sich damit verbindet, oder den Umstand oder so, da habe ich das Gefühl, das kann ich jetzt annehmen, das kann ich akzeptieren. Mit tue ich mich noch sehr schwer. So, da bin ich noch sehr so innerlich am Kämpfen. Also so, dass es da große Unterschiede geben kann. Was aber eben so ein Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, diese Würdigung dessen, was dem Ganzen ja auch vorausgeht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel dazu, generell bei allen Faktoren, aber eben gerade auch bei der Entwicklung von Akzeptanz, weil die Würdigung die Tür öffnet zu dem Verständnis, wieso es überhaupt schwer ist und so viel innere Arbeit bedeutet, zu der Akzeptanz finden zu können.
Die Würdigung des Beraters gegenüber dem Klientensystem oder vom Klienten an sich selber, an die Seite.
Beides.
Ja, das dachte ich mir auch. Also ich muss an den Gunther denken, der immer das als Seiten dann betitelt und diese auch anerkennen, wofür sie da eigentlich gerade auch das machen, was sie machen. Und wenn jemand etwas nicht akzeptiert, wenn man es so simpel nochmal ausdrücken kann, und sagt so, nee, das muss jetzt anders sein und in den Widerstand geht, nee, wir ändern das Ganze jetzt, würde ich erstmal sagen, ja wunderbar, man muss ja nicht alles hinnehmen. Ne, sondern man kann das, man kann ja auch was verändern. Das ist in vielen Situationen vielleicht auch sogar machbar. Jetzt, wenn jemand beispielsweise verstorben ist, ist es schwer, da jemanden ins Leben zurückzuholen. Zumindest ist mir da jetzt nichts bekannt, wie das möglich wäre. Und da könnte man auch schon sagen, ja, okay, gut, das ist vielleicht jetzt nicht möglich. Aber der Wunsch, dieses Streben danach, diese Person wiederzuhaben, zeigt doch einfach nur, wie viel sie dir bedeutet hat und was du für sie empfunden hast. Und das gilt es doch anzuerkennen. Und es auch selber sich zu erlauben, mein Gott, das war doch genau die Seite, die dafür gesorgt hat, dass wir so eine intensive Beziehung haben. ist auch in Ordnung, dass sie, nicht nur in Ordnung, es ist selbstverständlich, dass sie jetzt erstmal das hier so engagiert noch weiter verfolgt, ne, weil sie ihm so viel bedeuten. Also da auch nochmal eine andere Art der Wertschätzung in dem Moment vielleicht, in dem man das verspürt, wo man eine Aversion plötzlich entwickelt, weil man denkt, ja, ich habe ja jetzt meine 7 Faktoren, jetzt müssen wir aber mal hier Pässe auf die Straße bringen, ich muss jetzt mal akzeptieren. Mhm. Also hin und her zu pendeln, weil es dann wahrscheinlicher ist, dass man es tatsächlich auch erreicht, die Akzeptanz. Oder?
Ja, und auch bei dem Beispiel, was du gerade benennst, einen Weg zu finden, das ist ja so bei Trauerprozessen die große Herausforderung, dass es ja nicht darum geht, den anderen zu verabschieden im Sinne, dann soll der weg aus meinem Leben sein, weil er leiblich vielleicht nicht mehr da ist. Nein, sondern im Gegenteil, ihm einen anderen Platz im Leben anzubieten, damit nämlich genau dieses Weiterleben können und damit die Akzeptanz dessen, dass ja leiblich der andere nicht mehr da ist, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dass das gelingen kann. Und das ist etwas, was bei Krisenbewältigung eben auch so passieren kann. Genau, nämlich das, was die Veränderung ist oder das, was vielleicht verloren gegangen war, darf ja trotzdem in irgendeiner Weise in einem Selbstkonzept oder in einer bestimmten Weltanschauung erhalten bleiben. Die Kunst ist zu akzeptieren, dass es aber nicht in der Form verfügbar oder vorhanden ist, wie es das vor der Krise gewesen war. Das ist genau die große Kunst. Und deswegen glaube ich, dass die Akzeptanz bei diesen Wirkfaktoren tatsächlich so nicht etwas ist, das schließe ich ab und dann kann ich mich um die anderen grüßen, sondern das kümmern, sondern dass das was ist, was begleitend so ein immer wieder so eine Schleife eigentlich fast ist, an der ich immer wieder vorbeikomme. Und die anderen Wirkfaktoren nehmen möglicherweise auch ein bisschen Einfluss darauf, ob dieser Prozess des Akzeptierenkönnens, ob der voranschreiten kann.
Wow. Also das, mir selber wird jetzt gerade auch wieder klar, wie viel hinter solchen Begriffen steckt, die man vielleicht schon mal irgendwo eingeordnet hat, als habe ich verstanden. Ja, also akzeptieren. Mir war auch irgendwie klar, ne, von der Wahrheit ergriffen, dass es ein Prozess ist. Aber nochmal darüber zu sprechen, auch deine Sichtweise da noch zu hören und wie differenziert das Ganze auch ist und wie emotional sowas auch ist, ist echt, also da wird ein akzeptiertes Mal endlich sowas von nicht gerecht. Also genau. Dass man sich da auch mal tiefer damit befasst, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Was sind denn die weiteren Faktoren?
Genau, also ein weiterer Faktor ist Optimismus oder so eine optimistische Haltung kann ich natürlich erstens sowieso niemandem verordnen und zweitens da.
Auf Rezept.
Ja, genau. Also man kann vielleicht empfehlen, daran zu arbeiten, aber das ist auch wieder so die Gratwanderung. Wann spreche ich eine optimistische Haltung an oder versuche vielleicht auch eine optimistische, zuversichtliche Grundhaltung zu fördern, ohne dass das zynisch wirkt? Weil wenn ich das zu früh einem Menschen anbiete, der in einer Krise sich befindet, dann wird er sich sagen, sag mal, hat die einen Knall? Hat die mir jetzt gerade nicht zugehört? Will die jetzt irgendwie, dass ich jetzt alles bunt und schön male, als wäre das nicht gewesen? So, also das da mit diesem Wirkfaktor auch da, wie wir das vorhin schon sagten, gilt es so ein gutes Timing und ein gutes Wording auch zu entwickeln, damit es nicht zynisch wird. Und doch ist es so, dass wenn es gelingt, sich auf das zu konzentrieren, was zum Beispiel gut läuft oder was bereits wieder geht oder auf das zu konzentrieren, was Kraft gibt zum Beispiel, was vielleicht auch sinnstiftend ist, was vielleicht tatsächlich auch in kurzen Momenten Wohlbefinden stärken kann, was einfach so Licht ins Dunkel bringt, weil viele Menschen so es als sehr dunkel empfinden, wenn sie in der Krise sind. So, all das ist natürlich herzlich willkommen und wir fördern das natürlich über Ressourcenstärkung und Suche und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht manchmal auch eher eine Zuversicht und ein Optimismus in Bezug auf die potenzielle Möglichkeit, dass diese Krise und die Auswirkungen davon möglicherweise doch bewältigbar sein werden. Das ist eigentlich ja die Wirkkraft des Optimismus. Der Optimismus sagt nicht, ach, ist alles nicht so schlimm, sondern der Optimismus befähigt mich dazu, die Chance zu sehen, dass ich darüber hinwegkommen kann oder dass ich auch dadurch oder aus der Situation, so schrecklich sie auch ist, trotzdem etwas für mich Stimmiges oder vielleicht sogar Gutes in der Zukunft eines Tages entfalten können wird. Das könnte mit Optimismus verbunden sein.
Also der Optimismus sagt nicht, es ist nicht schlimm, sondern sagt, es kann besser werden.
Ja, genau. Das ist wirklich das mit diesem halbvollen und leeren Glas. Der Optimist, der sagt, das Glas ist halb voll, sagt ja damit nicht, sieht damit nicht einen größeren Inhalt im Glas, wie der sagt, es ist halb leer. Nur die Perspektive ist eine andere. Der Optimist, der das Glas halb voll sieht, sieht, dass es bereits zur Hälfte gefüllt ist. Wow! Und sodass da schon gute Bewegung da ist. Wohingegen der es halb leer sieht, ja eher den Abwärtstrend sieht. Der sieht, es war mal voll, jetzt ist es nur noch halb voll. Oweia, nachher ist es vielleicht leer und dann geht so gar nichts mehr. Und das bringt mich natürlich mental auf eine andere, das lädt mich zu anderen Perspektiven ein in Bezug auf das, was da gerade so passiert und deren oder dessen Auswirkungen. Das ist die das Besondere der Kraft des Optimismus.
Was ich sehr spannend finde, ziemlich aktuell, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, dass, wenn die Folge rauskommt, war das letzte Woche, bei Markus Lanz war der Karl Lauterbach. Es ging um seine Arbeit natürlich als Gesundheitsminister, natürlich um über den Cannabis, über die Legalisierung und viele andere Sachen, die er auch macht. Und ich habe mir das angeguckt und ich hatte so die letzten Wochen immer mal wieder so ein Gefühl, oh, das scheint alles hier irgendwie gerade nicht so aufwärts zu gehen, eher so abwärts, ne? so Glas halb leer. Ich sehe da auch irgendwie keine Perspektive, also wieso. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Es ist eine schwierige Situation. Niemand hat eine Idee, wie es funktionieren könnte. Und da hat sich kein Optimismus gespürt, bis Karl Lauterbach kam. Nee, tatsächlich. Er hat da mal erzählt über seine Arbeit und dann hat er was Interessantes gesagt. Und in dem Moment, just in dem Moment, hatte ich den Optimismus. Er hat davon erzählt, die Datenverwendung, die wir ja ansammeln im Gesundheitssystem, wie wir sie pseudo-anonymisiert für die Wissenschaft zur Verfügung stellen können und wie einzigartig das eigentlich ist. Und diese Kombination aus den vielen Daten, die wir eh schon haben und weiterhin sammeln, gleichzeitig mit der Verwendungsmöglichkeit, wirklich den Traum eines jeden Wissenschaftlers zu erfüllen, ist ein Riesenmagnet für viele Unternehmen auch genau hier sich anzusiedeln und hier die Forschung zu betreiben und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir so, und da hatte noch eine Sache gesagt, das ist genau das, was unser USP ist. Wortwörtlich hat es so nicht gesagt, aber unser Alleinstellungsmerkmal ist. Und dann dachte ich in dem Moment, jetzt sehe ich aus die Chance in der Krise, weil wenn die anderen Bereiche vielleicht nicht mehr so in Zukunft existieren werden, wie sie heute sind, könnte das unser neuer Bereich sein und unsere Stärke in der Forschung. All das, das sind unsere Ressourcen, die wir zur Genüge hier auch haben. Und da habe ich Optimismus verspürt in unserer Situation. Also vielen Dank, Herr Lauterbach. Und genau, und danke für den Cannabis. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich will mal fragen, also diese kleine Geschichte soll ja auf einem gewissen Punkt hinaus, also das könnte ja keiner vorhersehen, dass das für mich der Moment war. Woran erkennst du persönlich jetzt in der beraterischen Situation, dass das ein Moment ist, in dem man tatsächlich auch den Optimismus vorsichtig anbieten kann, mit einer Formulierung, also zum Beispiel im Reframing, ne, Glas ist halb voll, oder einer anderen Intervention. Woran erkennst du diesen Moment, dass du dann sagst, jetzt traue ich mich?
Also ich glaube, eine Voraussetzung wäre einfach, dass es eine gute Beziehung, Vertrauensbasis gibt, dass ich davon ausgehen kann oder das Gefühl habe, der andere fühlt sich jetzt nicht zu so einem Zwangsoptimismus genötigt, in Anführungszeichen, oder bekommt so eine Unsicherheit, hat die mich richtig verstanden, denkt die jetzt irgendwie, es ist alles, die Situation ist ja vorbei, dann kann man jetzt so zur Tagesordnung übergehen. Das, glaube ich, ist erstmal so eine Voraussetzung. Und dann wäre es ja, dann kann ich einen Menschen ja auch gerne zu einer Entdeckungsreise einladen, in der durch entsprechende Frageformen oder vielleicht auch Imaginationen oder Perspektiven oder Zirkularität, der Facettenreichtum vielleicht von etwas erstmal so ein bisschen erforscht werden darf. Und dann kann auch nämlich der Nutzen von etwas, einem bestimmten Aspekt oder die positive Wirkkraft, die das hat, eher entdeckt werden. Und ich glaube, dass wir da ganz viele Methoden in Anführungszeichen im systemischen Ansatz haben, ob das eben bestimmte Fragen sind oder Imaginationen oder Zukunftsbilder vielleicht, wenn das nicht ein bisschen zu früh zu dem Zeitpunkt auch ist, die da ja hilfreich sein können. Und natürlich auch ganz konkret die Arbeit an mentalen Mustern. Weil es sind schon manche Menschen Cracks da drin, sich so mental so kognitive Keulen überzubrezeln und damit auch ziemlich sicher dafür zu sorgen, dass es ihnen schlecht geht oder dass sie sich demoralisiert oder ja wirklich geschwächt fühlen. Und daran konkret kann ich arbeiten, dass ich die kognitive Haltung, kognitive Muster, konkrete Gedanken entwickle, die mich stärken können und die mich dazu auffordern können, mir eine Chance zu geben oder dem Guten in dem wirklich Dramatischen. Und das Gute bezieht sich nicht darum, dass es gut ist, dass das Dramatische passiert, sondern dass daraus etwas irgendwie Gutes oder Weiterführendes entwickelt werden kann. Dass ich darauf so ein Stück weit lerne zu vertrauen. Also das ist der Optimismus, der bei manchen wo manche Menschen sehr empfänglich dafür sind, weil die vielleicht von ihrem Grundtyp her auch eher sowas Zuversichtliches oder Positives haben. Die positive Psychologie hat da ja auch ganz viel, also der Seligman, ganz viel zu genau dazu beschrieben, wie wirksam es sein kann, Menschen da zu unterstützen, kognitiv in eine positive Richtung zu gehen. NLP hat da auch viel dazu gemacht. Und manche Menschen brauchen da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung und brauchen auch die Erlaubnis, dass das ein bisschen dauert und dass das nicht mit einer Infragestellung des real empfundenen Leides gleichgesetzt wird. So, das ist, glaube ich, die große Kunst. Sodass das ein Schlüsselwirkfaktor ist, eine optimistische Haltung zu entwickeln.
Okay, also was ich auf jeden Fall gehört habe, ist, dass sehr viel da drin steckt in den einzelnen Faktoren. Und ich finde es gut, dass wir uns die Zeit nehmen, da mal tiefer zu blicken. Weswegen ich auch vorschlagen würde, weil wir jetzt sehr fortgeschritten sind, auch mit der Zeit. Du hast ja auch noch einen Termin, den du wahrnehmen musst. Und ich würde gerne den anderen Faktoren denselben Raum geben. Deswegen, wenn es für dich in Ordnung ist, würden wir einfach nochmal eine Folge drehen, den zweiten Teil dazu und dann direkt auch mit den Faktoren einsteigen, sodass jeder dann genug Zeit hat, aber wir auch noch sozusagen im Rahmen des Ganzen sind. Elka, vielen lieben Dank dafür. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf den zweiten Teil. Und ja, ich freue mich, dass du hierher gekommen bist und mir so ein tolles Geschenk gemacht hast. Das werde ich mir hier schön positionieren und in Ehren halten.
Ja, schön. Vielen Dank, dass ich kommen durfte und vielen Dank für unser Gespräch auch eben gerade. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me?